Kontinuität ist da der Schlüssel. Also im Wettkampf achten, glaube ich, alle von uns drauf mittlerweile. Das ist ja auch schon alles bekannt und da wird dann, will man in der einen Woche alles rausholen mit rote Beete und ich ernähre mich nur noch mit Kohlenhydraten und perfekt. Und in der ganzen Phase davor war das völlig egal.
Auch dieses Jahr sind viele von uns mehr als bereit, an Events und Halbmarathons teilzunehmen. Zumindest auf dem Papier. Das Training für die Halbmarathonsaison hat nämlich nach der Offseason gerade erst gestartet und bietet daher jede Menge Potenzial für eine mögliche Jagd auf Bestzeiten. Bestzeit ist das Stichwort, denn unser heutiger Gast Richard Vogelsang läuft nicht nur beeindruckende Zeiten auf 10 Kilometer, sondern gewann letztes Jahr den Haspa-Halbmarathon in Hamburg mit starken 67 Minuten. Neben seinem Jura-Referendariat nimmt er an über 50 Wettkämpfen im Jahr teil und begleitet diese bei YouTube und Instagram. Wenn sich also jemand mit Training und Zeitmanagement in der Halbmarathon-Vorbereitung neben Vollzeitjob und Privatleben auskennt, dann ist es Richard. In dieser Folge teilt Richard nicht nur wertvolle Tipps aus jetzt mittlerweile 10 Jahren Lauferfahrung rund um das Halbmarathon-Training für ambitionierte LäuferInnen, sondern verrät uns auch, wie er den Fokus im Training legt, um neue Bestzeiten aufzustellen. Zudem kann Richard den ein oder anderen Tipp für die Auswahl für Laufevents auch auf lokaler Ebene geben, die ihr so vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hattet. Für Richards Ratschläge für eine neue Bestzeit auf der Halbmarathon-Distanz bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Ich, Lilly aus der Achilles Running Redaktion, hatte viel Spaß beim Aufnehmen und den wünsche ich euch jetzt beim Zuhören. Hallo, schön, dass du da bist.
Schön, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja klar, auf jeden Fall. Bist ja eine spannende Persönlichkeit und ich würde sagen, lass uns mal keine Zeit verlieren, sondern gleich reinstarten. Das Jahr hat ja gerade eben erst angefangen und deswegen würde ich gerne wissen, was deine Laufziele für 2025 sind.
Die klassische Frage am Anfang des Jahres, ja. 2025, ich habe ja schon noch ein bisschen damit geliebäugelt, ob ich irgendwann mal noch einen Marathon mache. Das ist jetzt konkret noch nicht geplant, aber für dieses Jahr steht bei mir alles so ein bisschen auf Zeichen Halbmarathon. Ich will im Frühjahr da echt nochmal ein paar schöne Sachen machen, wobei für mich als, sag ich mal, ambitionierter Athlet noch immer Spaß auch im Vordergrund steht. Also ich würde mich schon freuen, wenn ein paar Bestzeiten fallen, aber vor allem einfach mal ein paar neue Sachen wieder erleben. Dafür ist mein erstes Highlight im April der Bonn-Halbmarathon und dann 2 Wochen später direkt beim Paderborner Osterlauf ist ja jetzt jüngst announced worden, dass da die deutschen Meisterschaften sind. Die würde ich gerne auch noch mitnehmen und einfach schauen, was passiert. Ich bin beide Läufe noch nicht gelaufen und freue mich immer auf neue Sachen. Und dann im Mai ist in Chemnitz hier bei mir um die Ecke Kulturhauptstadtmarathon einmalig, weil das jetzt dieses Jahr europäische Kulturhauptstadt ist. Und bei dem Marathon werde ich vermutlich auch noch einen Halbmarathon mitlaufen. Das heißt, gleich im Frühjahr 3 Stück ist, glaube ich, ein gutes Pensum. Und auf dem Weg dahin würde ich mich natürlich freuen, wenn nochmal eine 10 Kilometer PB fällt unter 30 Minuten. Da werden jetzt im März werde ich jetzt so 1-2 Läufe noch in den nächsten Wochen da mitmachen, vielleicht in Dresden am 23. um so ein bisschen auf den Halbmarathon die Form zu checken. Das habt ihr bestimmt auch von Henrik, der war hier im Podcast schon gehört, so klassische Vorbereitungswettkampf auf der dann Unterdistanz. Ja, das wäre erstmal so, was ich jetzt für dieses Jahr fokussiere, also Halbmarathon, da bin ich auch noch nicht ganz, hatte ich noch nie einen Lauf, mit dem ich so sage, ich glaube, ich habe 100% abgerufen, was ging. Das würde ich gerne ändern dieses Jahr und 10 Kilometer unter 30 gerne, aber vor allem mal wieder ein paar neue Läufe kennenlernen, ein bisschen Spaß dabei haben und ja, schauen, wie es sich entwickelt.
Ja, Chemnitz ist auf jeden Fall schön, da war ich als Kind sehr oft und ich stell mir das, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, da lang zu laufen, richtig, richtig schön vor, muss ich sagen. Ich würde das dann eher als einen Genusslauf nehmen, aber es ist natürlich auch absolut mehr als schön, ambitionierte Ziele zu haben und die dann auch zu verfolgen. Du hast ja verschiedene Distanzen jetzt gerade angesprochen. Ja. Hast du eine Lieblingsdistanz?
Auf jeden Fall aktuell Halbmarathon. Also ich war immer schon ein bisschen auf den längeren Strecken unterwegs. Da kommen wir bestimmt noch dazu, dass ich jetzt nicht die klassische Leichtathletik Jugend durchlaufen habe mit Bahnwettkämpfen oder so, sondern ich habe gleich schon immer 10-Kilometer-Läufe mitgemacht. Und das lag mir, glaube ich, auch ganz gut. Und auf dem Halbmarathon habe ich das jetzt versucht, so ein bisschen zu entwickeln. Mal gucken, ob mir das auch noch so gut liegt. Bisher, wie gesagt, ist jetzt noch keiner rausgekommen, wo ich sage, das war jetzt der Lauf meines Lebens. Aber deswegen, Halbmarathon ist auf jeden Fall die Lieblingsdistanz. Und Marathon kann ich mich gerade noch gar nicht so wirklich mit identifizieren. Deswegen passt das schon, ja, mit dem Halben.
Aber was würdest du sagen? Wie stehen denn die Chancen, dass du mal einen Marathon mitläufst?
Dass ich mal einen mitlaufe, wenn ich mich nicht verletze, stehen die zu 100%.
Das ist ja dann spannend, da nochmal nachzufragen, wie sich danach mit der Lieblingsdistanz verhält.
Ja, aber ich möchte das Ganze natürlich auch so ein bisschen, wenn, dann ambitioniert angehen. Ich hatte jetzt auch schon überlegt, ob ich einfach in Chemnitz sage, den mache ich jetzt einfach mal so als Marathon mit. Aber ich glaube, da würde ich mich am Ende ein bisschen enttäuschen, wenn ich jetzt dann nicht ganz schnell unterwegs bin. Und Chemnitz, du wirst ja auch wissen, hat auch ein paar Höhenmeter, ein bisschen Pflaster. Mhm. Das ist jetzt nicht die schnellste Strecke. Und es werden ja natürlich auch für dieses Jahr jetzt da keine riesigen Pacemaker am Start sein. Deswegen, ich glaube, das ist ein bisschen viel für mich noch im Mai. Und ich habe auch nicht die Kapazitäten, bis dahin Umfänge zu machen. Aber einen Marathon will ich auf jeden Fall machen. Vielleicht nicht.
Das ist cool. Ja. Und du hast ja jetzt schon über recht viele Läufe gesprochen. Das heißt, du bist wahrscheinlich auch schon ziemlich viel mitgelaufen. Was würdest du denn sagen, was war denn der Lauf in den letzten Jahren, der dich irgendwie vielleicht sogar eine Halbmarathon-Distanz dich am meisten bewegt und begeistert hat?
Boah, das ist eine gute Frage. Also die Läufe, die mir ganz doll in Erinnerung sind, sind auf jeden Fall alles Halbmarathons. Ich habe ganz präsent jetzt auf jeden Fall letztes Jahr im April meinen Sieg beim Hasper Halbmarathon in Hamburg. Der war einfach toll, weil es mal so ein größerer Lauf war, den ich gewonnen habe, und das Ganze drumherum, das war echt schön da. Obwohl das gleichzeitig nicht, bei weitem nicht mein schnellster Lauf war letztes Jahr. Also in Barcelona 2 Monate vorher war ich deutlich fast eine Minute schneller, aber der ist halt, war auch schön, auch ein tolles Erlebnis, aber der ist so dahin gegangen, weil ich da irgendwie in der Masse mitgeschwommen bin. Aber auf jeden Fall Hamburg war glaube ich, so der prägendste Lauf für mich letztes Jahr. Und jetzt insgesamt in meiner Karriere fast hier so ein lokaler Halbmarathon, den ich 2023 im Frühjahr mitgelaufen bin, weil das so mein erster Halbmarathon wieder war, nachdem ich das lange nicht gemacht habe. Und da hatte ich mich halt unerwartet krass verbessert, und das war auch mein erster Lauf mit Carbon-Schuhen. Und der war so im Nachhinein der größte Effekt für mich. Ja.
Dann nochmal herzlichen Glückwunsch zu Hamburg. War das eigentlich am selben Tag wie der Marathon?
Ja, genau. Also es gibt in Hamburg zig Halbmarathons irgendwie. Es gibt diesen Heller, den kennen ganz viele, der ist im Juni, genau. Der ist auch total gut besetzt. Mit dem bitte nicht verwechseln, den habe ich nicht. Dann gibt es beim Hasper Marathon einfach in der Veranstaltung auch noch einen Halbmarathon seit einigen Jahren.
Genau, deswegen habe ich gefragt, weil waren wir nämlich, da war ich auch da.
Ah, und hast den Marathon gelaufen?
Genau, und ich war dann in der Zeit, wo du gewonnen hast, so turbo aufgeregt, dass ich dann gleich meinen Sightseeing-Lauf starten kann. Das ist ja spannend, dass wir quasi... War sehr schön, ja. War wirklich schön. Da bin ich noch gar nicht so lange hier im Norden gewohnt. Und das war top. Also Sightseeing pur. Ich war sehr zufrieden. Das Einzige, wenn man ein bisschen langsamer ist, so wie ich das ja auch bin, war dann fast kein Wasser mehr da. Aber da hatte ich im Vorfeld schon mit gerechnet, weil das halt wirklich super warm war und hatte mir selbst genug eingepackt. Aber gerade für die Leute ganz vorne muss das wohl ein richtig schönes Erlebnis gewesen sein.
Ja, also den Lauf werde ich wirklich auch nicht vergessen. Der war echt toll. Auf jeden Fall. Ich war dann sogar nochmal in Hamburg letztes Jahr, weil da waren auch noch die deutschen Meisterschaften im September, auch noch ein Halbmarathon. Also es war wirklich, Halbmarathons gab es viele in Hamburg letztes Jahr, die waren dann aber bei mir nicht so erfolgreich. Genau.
Sag mal, wann und warum hast denn du eigentlich mit dem Laufen angefangen? Das klingt ja jetzt schon so, als wäre das ein großer Teil von dir.
Ja, das ist, glaube ich, womit ich mich ganz doll identifiziere. Also ohne das Laufen, wenn ich jetzt irgendwie schlimm verletzt mal wäre, würde ein großer Teil von meinem Alltag für mich wegbrechen und von meinem ganzen Rhythmus. Angefangen habe ich relativ spät, also in der Schule war ich noch gar nicht sportlich unterwegs. Ich war auf einem Musikgymnasium und habe eigentlich ganz lange nur das gemacht. Und irgendwann, da war ich 14, gab es beim Schulsportfest so eine Veranstaltung, wo man hier um so einen See zu zweit rumlaufen musste mit einem Fahrrad, also als Team abwechselnd. Und da ist mein Teampartner damals nicht gekommen und irgendwie der lokale Sportlehrer meinte dann, ja, dann musst du jetzt da alleine laufen, Richard. Und da bin ich irgendwie alleine eine Runde um den See gelaufen, ohne Radwechselbegleitung. Und das hat mich irgendwie, hat das offenkundig so viel Spaß gemacht, dass ich dann nach den Sommerferien das einfach immer mal wieder selber gemacht habe. Und deswegen bin ich mit 14 erst dazu gekommen und dann über Umwege mit 15 zum lokalen Laufverein da und habe ab dann wöchentlich trainiert. Habe also jetzt ziemlich genau 10-jähriges Jubiläum. Ja.
Ach cool, dass das zeitlich auch so zusammenfällt. Das ist ja spannend. Und ja. Jetzt bist du ja an einem Punkt, wo du sehr weit vorn mitläufst.
Ich hoffe, ich versuche es immer.
Wie würdest du dich denn selber einordnen?
Also ich bin auf jeden Fall kein Profi, schon deswegen, weil ich vom Laufen nicht leben kann und auch ja hauptberuflich was anderes mache. Da kommen wir bestimmt auch noch dazu. Ich bin aber auch auf jeden Fall kein Hobbyläufer, weil ich jeden Tag trainiere und die Sache nicht nur mache, um mich zu bewegen oder als Ausgleich, sondern ich mache das natürlich schon ambitioniert mit Trainingslagern und so weiter und so fort. Ich habe aber auch noch nie eine Leistungsdiagnostik gemacht und wir haben jetzt erst dieses Jahr das erste Mal spaßig bei mir Laktat gemessen. Das heißt, es war so ein bisschen Amateurmittel und ein bisschen halt nicht auf dem ganz hohen Kaderniveau, aber trotzdem leistungsorientiert. Deswegen würde ich so sagen, ja, so Semi-Profi oder so ambitionierter, leistungsorientierter Läufer oder im Vergleich mit anderen ist es einfacher zu sagen, weil dann hat das Ganze nicht so ein Standing, da würde ich so sagen, erweiterte deutsche Spitze, weil ich laufe bei den deutschen Meisterschaften mit, komme da aber auf jeden Fall nicht in der Top 10, Top 20 an aktuell, bin aber auch mal in irgendeiner Distanz wie auf einem 10er so in der Jahresbestenliste in den Top 30 irgendwie, aber eben halt nicht in den Top 10. So, ich bin nicht in einem deutschen Kader und habe aktuell auch keine, bin weit davon entfernt, irgendeine Norm zu laufen, um Deutschland bei einer EM oder so zu vertreten.
Aber es ist ja trotzdem super krass, wenn man halt überlegt, dass du das halt so in Anführungszeichen nebenbei alleine machst, weil du ja noch im Referendariat bist. Das heißt, du hast ja noch Dinge zu tun. Und dann hast du ja noch eine Social-Media-Präsenz, wo ja auch regelmäßig Videos kommen und Content und bei Instagram und hier und da. Also das ist ja wirklich viel. Wie setzt du da deine Prioritäten?
Also Prioritäten ist schwierig und ich habe Laufen nie so gesehen, dass mir das irgendwie Zeit kostet oder ein Aufwand ist, sondern es war für mich immer ein Geschenk und der tatsächliche stündliche Umfang, den man da macht, der ist am Ende ja gar nicht so groß wie bei vielen anderen Sportarten. Also ich habe jetzt, letztes Jahr hat sich ein bisschen verändert, aber lange, lange Zeit eigentlich bloß Volumina von so 70, 80 Kilometer die Woche gemacht und das auch in einem relativ moderaten, höheren Tempo immer, also nie wirklich ganz, 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 ganz easy, deswegen das in reinen Stunden ganz schnell um war. Also ich, die allermeisten Einheiten bei mir dauern weniger als eine Stunde und die findet man meistens am Tag, solange man jetzt nicht noch irgendwie krasse andere Verpflichtungen familiär hat oder so. Und deswegen war das Laufen nie, dass das jetzt für mich einen riesen Aufwand hat. Jetzt zwischenzeitlich, jetzt habe ich ja auch das schon erwähnt, vielen Dank, YouTube gestartet letzten Sommer und das ist natürlich schon ein bisschen Arbeit und die eine oder andere Woche ist es, weiß ich schon, boah, da müssen jetzt nochmal 2 Tage irgendwie was gemacht werden, damit auch ein Video kommt. Das ist dann schon ein bisschen Zeit, die ich mir nehmen muss, aber ansonsten ist es so, dass ich das echt gut integrieren kann, mein Referendariat. Da ist es jetzt ein bisschen unflexibler als zuvor, im Studium aber gerade konnte man ja schon eher sagen auch, okay, die Sonne scheint, jetzt bin ich mal draußen unterwegs oder jetzt gehe ich aufs Rad und dann auch, wenn es an einem Sonntag mal regnet, dann gehe ich halt dann in die Bib oder lerne oder mache was auch immer. Das ist jetzt nicht mehr ganz so flexibel, der Luxus fällt leider weg im Referendariat, wenn man ja schon, wenn man ins Gericht muss, muss man ins Gericht, da gibt's keine, kann man nichts verschieben. Aber das hat immer gut gepasst und ich bin auch nicht die Person, die es ganz, ganz doll priorisiert hat mit dem Studium oder jetzt mit dem Ref, sondern ich habe bin ein bisschen mitgeschwommen immer, deswegen auch da jetzt nicht in der ganz Spitze von dem Leistungs unterwegs, aber es hat für mich schon immer gepasst und wenn ich jetzt entscheiden müsste, ist für mich oft gewesen, dass die Prio eher war, ach, ich mache lieber ein bisschen mehr Sport und Freizeit, als mich jetzt noch für die letzten Prozente Leistung anzustrengen. Das ist aber eine ganz individuelle Entscheidung und ich bin dennoch ultra, ultra froh, dass ich das gemacht habe, weil ich jetzt mit einem abgeschlossenen Studium dastehe und nicht alles dem Sport untergeordnet habe. Und das für mich auch gut gehen bei ging. Ich glaube, das eine hat das andere sehr gut bedingt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt in der Uni so viel Motivation und Lust gehabt hätte, wenn ich nicht diesen krassen Ausgleich hätte mit dem Sport. Andererseits wüsste ich auch nicht, oder ich wüsste genau, wenn ich nur Sport machen würde, würde mir auch was fehlen. Und ich würde mich am Abend fragen oder am Ende der Woche, wenn ich wochenlang nichts anderes mache, wozu ist das Ganze und was mache ich hier eigentlich und mich auch langweilen.
Ja, es klingt halt, genau, es klingt nach einer guten Mischung. Du hast ja gerade eben auch schon gesagt, dass das Laufen für dich eher ein Geschenk ist und ich glaube, dann passt es dir sehr, sehr gut zusammen. Du hast gerade gesagt, dass die meisten deiner Einheiten unter einer Stunde sind.
Ja.
Aber wie viel Kilometer würdest du sagen, läufst du so im Durchschnitt in der Woche?
Ich hatte schon angedeutet, früher waren es eher so 70, 80. Jetzt seit einem Jahr habe ich einen neuen Trainer und wir fokussieren ja jetzt auch mehr auf Halbmarathon statt auf 10 Kilometer. Deswegen ist es schon mehr. In der Saison sind es schon regelmäßig über 100. Aber im Schnitt würde ich sagen, so irgendwas zwischen 90 und 100 Kilometer die Woche. Das klingt jetzt erstmal vielleicht schon ein bisschen mehr als für allgemeine BreitensportlerInnen. Aber ich mache halt, weil mir das irgendwie so liegt und weil ich mich auch sonst langweile, weil mir das Spaß macht, das ist aber auch nicht für jeder und jeden was, eigentlich die meisten Kilometer so um die 4er Pace, wenn nicht sogar ein bisschen drunter. Also ich hatte vorher nochmal nachgeschaut. Letztes Jahr bin ich auf 4400 Kilometer knapp gekommen insgesamt und die waren in 3,53 im Durchschnitt, also mit allen Einlaufen, Auslaufen, Gehpausen, mit allem. Da sind aber natürlich auch Wettkämpfe dabei, die das Ganze mal ein bisschen runterziehen im Schnitt, aber dann sind auch mal Einheiten dabei, lockere Dauerläufe in der Höhe, die in 4,30 sind. Aber wenn man halt jetzt, auch wenn ich mal 12 oder 15 Kilometer Dauerlauf mache, was gerade häufiger wird, früher war es eher ein bisschen weniger, sind die, wenn man die in 4er Pace macht, trotzdem irgendwie in einer Stunde oder drunter weg. Deswegen ist das Ganze sehr zeitunaufwendig in dem Bereich, in dem ich das mache. Das hat, also, glaube ich,
wenn man so turbo-schnell wie du laufen kann, auf jeden Fall.
Ja, das, also ich komme damit sehr gut klar und verletze mich nicht und ich habe auch ja noch nicht die ganz, ganz riesen Umfänge, also ganz andere Leute, die in Halbmarathon-Bereichen unterwegs sind mit mir, die machen teilweise Peakwochen von 200 Kilometer, Marathonis auch weit über. Das kommt bei mir noch gar nicht vor. Wenn man die Umfänge macht, das merke ich auch im Trainingslager, dann fällt auch mir eine 4er-Pace nicht mehr so einfach. Das sollte man wahrscheinlich auch verletzungsbedingt nicht so machen. Aber für mich hat das immer gepasst und ich bin, glaube ich, auch dahingehend nicht so ganz einfach zu trainieren, weil ich immer Spaß habe zu laufen, wenn es geht. Wenn ich irgendwie, ich laufe oft mit Musik, wenn ich alleine laufe, wenn die Sonne rauskommt, irgendwie ich motiviert bin und die Beine fühlen sich gut an, dann fällt es mir schwer, mich zu bremsen.
Aber wirst du sagen, dass du trotzdem, vor allem wenn du jetzt mit einem Trainer zusammenarbeitest, sowas wie eine klassische Trainingswoche hast?
Schon. Also ich mache eigentlich nie nichts. Selbst wenn draufsteht Ruhe, fahre ich meistens irgendwie noch Rad oder so, wenn es geht. Aber so der klassische Montag ist schon eigentlich ein freier Tag oder zumindest ein ruhiger Tag. Und dann ist schon so, dass ich die klassischen, das kennen wahrscheinlich viele ZuhörerInnen auch, klassischen Dienstag, Donnerstag schnelle Einheiten mache. Meistens in den intensiven Phasen kommt bei mir noch der Samstag zu, wenn Sonntag kein Wettkampf ist. Und die anderen Tage dazwischen, Mittwoch, Freitag, Samstag, werden dann mit Dauerläufen aufgefüllt, gerne auch mal zwei, wovon dann einer irgendwie ein bisschen was Aktiveres hat. Aber das ist so schon eine klassische Trainingswoche, die ich auch habe. Die habe ich auch, wenn ich nicht mit einem Trainer zusammengearbeitet habe. Der Unterschied war, glaube ich, bloß, ich für mich selber bin tendenziell eher eine Person, die dann ein bisschen mehr macht an Umfängen und auch was vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, mehr, aber dafür nicht ganz so intensiv. Also mir fällt es schwer, mich dann richtig zu quälen oder so krasse Intervalleinheiten, die denke ich mir alleine nicht aus, sondern die kommen dann, von außen, von einem Trainer und von denen habe ich auch manchmal ganz
weiß, im Plan steht, macht man es dann, ne?
Ja, also manchmal, du wirst es sicherlich auch kennen, manchmal hadert man mit dem Plan und im Nachhinein versteht man, wozu es gut war und was es soll, aber währenddessen ist es auch nicht so, ich sehe Laufen als ultra das Geschenk und habe schon 99, 100 Tagen richtig Bock rauszugehen, aber an manchen Tagen, wenn ich rausgehe und zur Bahn laufe für Intervalle, denke ich mir auch, ja, jetzt könnte ich auch lieber schön hier einfach eine Runde am Kanal langlaufen. So.
Ja, es gibt schon so ein paar knechtige Dinge, wo ich jetzt aber langsam verstehe, warum ich sie machen darf. Währenddessen leide ich dann immer ein bisschen, bin trotzdem glücklich, dass ich raus darf. Aber später im Verlauf des Trainings sehe ich es dann und denke mir so, ja, nee, war schon gut.
Auch währenddessen immer glücklich? Oder gibt es nicht diesen Moment, wenn man on the edge ist, dass man denkt, ach, die Einheit, ob ich die zu Ende bringe, dann kommt auch manchmal so ein bisschen unterschwelliger Unmut auf den Trainingsplan, auf den Trainer, wenn man sich denkt, ja, das schreibt man so einfach hin und jetzt ist hier Gegenwind und es regnet und das schafft doch kein Mensch. Und hast du das nie?
Ja, hier regnet sehr, sehr viel und ich denke dann viel. Immer so, da sieht man meine Tränen nicht. Und ich hatte das, in einer Einheit hatte ich das schon mal, da war das genau das, was du angesprochen hast. Und dann dachte ich mir immer so, es ist für ein größeres Ziel. Ich leide jetzt, auch leiden kann schön sein, es ist für ein größeres Ziel. Und dann habe ich mich da irgendwie noch, also das war wirklich ganz furchtbar, da bin ich raus ins Gelände gefahren auf die Trails und dann fing es an zu gewittern. Und dann stehst du im Gewitter im Wald und dann habe ich noch ein Rotwild getroffen und wir waren beide so, was machen wir hier?
So angeguckt und war so.
Du darfst nicht hier sein, du auch nicht.
Oh Mann.
Also ich glaube, das war das Schlimmste, aber im Nachhinein ist es halt witzig, weil es eine Geschichte ist, die man erzählen kann.
Ja, das kennen wahrscheinlich die meisten irgendwie. Also ich habe auch vor solchen richtig krassen Einheiten auch mal Bammel, wenn ich Richtung Bahn laufe. Da halte ich irgendwie noch an jeder Ampel an, was ich sonst so ein bisschen vermeide und irgendwie außenrum oder dann lieber nochmal rechts abbiege, statt anzuhalten. Oder dann hier nochmal Schuhe binden und da nochmal Pinkelpause, weil man sich so vor sich her schiebt. Und ja, wenn man dann einmal auf die Uhr gedrückt hat und sagt, jetzt geht's los, dann ja, muss man meistens durchziehen. Aber danach ist es dafür, wenn man es dann geschafft hat, umso schöneres Gefühl, dass man so denkt.
Exakt.
Jetzt habe ich es geschafft.
Ja. Genau. Und machst du noch Ausgleichssport nebenher?
Also meine Trainer historisch und auch heutzutage würden sich natürlich immer wünschen, dass ich noch mehr Stabi und Athletik mache. An alle, die das hören, macht das bitte auch mehr. Aber das wäre natürlich immer eine gute Sache für Mobilität, auch um den Stützapparat so ein bisschen aktiv zu halten. Das soll ich in der Theorie machen, in der Praxis passiert es ein bisschen weniger. Was ich auf jeden Fall noch ganz viel mache oder früher noch mehr gemacht habe, jetzt aber wohl mit dem bisschen besseren Wetter auch wieder anfangen werde, ist noch Rennradfahren nebenher, weil mir das auch unglaublich Spaß macht und ich es halt, das liebe ich auch am Laufen so, dass man Sachen sieht und draußen ist. Also ich war noch nie der Laufbahntyp und ich bin auch auf dem Rad nie der Rolletyp, sondern dass man halt ein bisschen Landschaft sieht und irgendwie Sonne abbekommt. Und das ist auf dem Rad auch immer toll, das mag ich sehr. Deswegen, ich fahre noch viel Rad. Aber ansonsten, also ich würde mich schon als aktive Person auch im Alltag bezeichnen. Ich fahre jetzt nicht Aufzug oder nehme irgendwelche Rolltreppen. Aber so noch eine richtig andere Highlight-Sportart außer Laufen und Radfahren habe ich nicht.
Nutzt du dann die Radfahrten auch dafür, um quasi Grundlageneinheiten zu machen? Bietet sich ja, glaube ich, an.
Genau. Also ich denke, dass es vor allem so 2023, 2022, da bin ich noch viel mehr Rad gefahren und viel weniger gelaufen. Und schon damals, noch nicht ganz, aber ähnlich schnell in Dauerläufen gelaufen, wie ich jetzt laufe, obwohl ich eigentlich nicht das Niveau hatte. Aber ich glaube, da haben, wenn ich mir das jetzt so retrospektiv zu erklären versuche, haben die Radfahrten so ein bisschen meine lockeren, langen Läufe ersetzt. Und die Läufe waren dafür dann halt nur noch das intensive und ja, Qualitätsprogramm. Ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll, weil die Radfahrt am Ende doch noch ein bisschen mehr den Körper schont. Man hat halt nicht auf dem Knie und auf dem Stützapparat die Aufschläge und die Belastung. Und man kann halt trotzdem den aeroben Apparat so ein bisschen trainieren. Also es ist ja trotzdem eine Ausdauersportart. Beim Radfahren kommt man ja auch noch auf viel, viel längere Aktivitätszeiten, sodass man echt eine gute Ausdauer aufbaut mit einem geringen Belastungsrisiko. Ich bin deswegen ein Riesenfan. Meine Trainer würden oft ein bisschen das gerne weniger sehen, gerade in Wettkampfphasen und dass ich ein bisschen mehr mich aufs Laufen fokussiere. Aber ich glaube, gerade für Leute, ich habe damit zum Glück bisher noch kein Problem, aber wer irgendwie Probleme hat mit Verletzungsanfälligkeit oder auch mit dem Knie oder so, kann das eine gute Idee sein, zu sagen, man nimmt das Laufniveau und die Umfänge ein bisschen runter, macht alternativ Sachen wie Rad und Schwimmen, die einfach auch Ausdauersachen sind und macht bei dem Laufen dann nur noch die Qualität. Das ist, glaube ich, eine echt gute Idee, die ich so unbewusst, aber wenn ich mich jetzt noch im Rückblick anschaue, eigentlich immer schon gefahren bin. Wortwörtlich.
Und wenn wir einmal bei der Retrospektive bleiben, würdest du sagen, dass du irgendwann in der Vergangenheit schon mal Fehler im Zeitmanagement oder in der Wettkampfvorbereitung gemacht hast?
Ja, auf jeden Fall. Also wer von sich sagen kann, er hat da noch nie Fehler gemacht, der oder die werfe den ersten Stein. Ja, also was mir vor allem, wenn ich nicht gebremst werde, passiert ist, ich liebe Wettkämpfe zu laufen. Ich mache auch richtig viele, meistens 50 im Jahr mit. Und
50?
Das 50, ja, manchmal auch drüber. Und das würde ich ist jetzt kein Fehler, sondern ich habe mich auch in Wettkämpfen oft entwickelt und die sozusagen als intensive Einheiten genutzt. Aber in Wettkampfphasen wäre es, glaube ich, und das ist auch, was jetzt in Zusammenhang mit dem Trainer passiert, besser noch mehr zu priorisieren. Das fällt mir schwer. Also ich merke, ich laufe oft so, ich sag mal so 66, 67 Minuten auf dem Halbmarathon und 31 Minuten auf 10 Kilometer. Das habe ich letztes Jahr, glaube ich, beides jeweils 5-mal abgeliefert, mindestens. Und auch über riesige Zeiträume, eigentlich das ganze Jahr durch immer wieder. Und ich schaff's aber bisher noch nicht so richtig da, von diesem guten Grundniveau, was ich habe, so richtigen Peak-Wettkampf, wo ich einmal eine 29 oder eine 65 laufe, das habe ich eben noch nicht umgesetzt. Das würde ich schon sagen, liegt daran, weil ich es nicht richtig priorisiert bekomme. Und das ist nicht nur in der Vergangenheit ein Problem, sondern ich würde sagen auch immer noch, dass wenn ich jetzt, wenn das Wetter richtig gut ist und es wird in einer Radgruppe oder so von Freunden gefragt, fahren wir mal. Und ich denke mir so, ja, eigentlich mehr als 2 Stunden wäre jetzt eine Woche vom Wettkampf schlecht. Und die sagen aber 3, dann fällt es mir schwer, da nicht mitzufahren. Und am Ende wird aus so einer 3-Stunden-Radtour, das kennen wir alle, auch mal eine 4-Stunden-Radtour. Und dann muss man dem Trainer irgendwie am Telefon, flüstert man da so, ja, ich bin jetzt 140 Kilometer Rad gefahren. Und dann sagt er, was? 2 Stunden waren gesagt, maximal, das sind 60. Da haben wir uns jetzt hier irgendwie um 80 Kilometer verplant. Und dann sagst du, ja, da kam eins zum anderen. Und das ist kein Riesenfehler, weil es für mich immer die Priorität war. So bin ich auch eingestattet, dass ich den Spaß nie verlieren will. Und ich weiß ja auch, wofür ich es mache. Ich mache es, um die Sonne zu sehen, um Freude daran zu haben. Und es soll nie so werden, dass ich das nur noch als Maschine mache und irgendwie meine Einheiten auf dem Laufband mache und alles gucke, sondern ich will da noch erleben dabei. Und das ist auch das, was mich motiviert. Aber dennoch ist es, glaube ich, nicht das Beste jetzt für die eine Wettkampfsituation gesehen.
Solange du dich dabei ja nicht verletzt, so wie das ja bei dir der Fall ist, ist ja, glaube ich, wenn Freude die größte Priorität ist, einfach eine richtig gute Sache.
Auf jeden Fall. Das sollte auch im Sport, glaube ich, wenn man das verliert, das ist, glaube ich, auch so ein Eliud Kipchoge-Gedanke, der ist ja auch, obwohl es bei ihm natürlich um seinen Lebensunterhalt und alles geht und um ganz, ganz große Sachen, trotzdem ist der, das fand ich so cool, immer am Lächeln gewesen beim Wettkampf. Und man hat auch gemerkt, dass er im Training das Allermeiste noch genau wie ich als Geschenk sieht und richtig gerne macht und einfach sich denkt, boah, krasses Privileg, dass ich mich jetzt in meinem, eher sogar ja finanziell gebackupt, ich mich einfach in weiten Teilen meiner Zeit damit beschäftigen darf, rauszugehen, was mit meinem Körper zu machen und die Sonne und die Natur zu sehen und Spaß zu haben. Und wenn man das verinnerlicht, dann kann man, auch wenn nicht jede Einheit genau die Qualität hat, die sie vielleicht mal gehabt haben müsste, laut irgendwelchen Daten, hat man halt trotzdem von der Mentalität her das Beste aus sich rausgeholt für den Wettkampf.
Und ja, das ist eine schöne Formulierung.
Ja. Ja,
definitiv. Also du hast ja gerade eben schon die Daten angesprochen und auch schon öfter von deinen Trainern und hast ja aber auch schon eine ganze Zeit in deinem Leben mal ohne trainiert. Was würdest du denn sagen, was sind denn so die größten Vor- und Nachteile von beiden Varianten für dich?
Also so richtig data-driven bin ich generell nicht. Jetzt seit knapp über einem Jahr laufe ich immer mit einem Pulsgurt, weil wir einfach das noch sehen wollen. Aber das ist ja so allergrößtes Basic Knowledge. Also ich habe natürlich auch in euren Podcast immer reingehört, so der erst jüngst fortgestellt, was man alles noch sonst so machen kann. Das mache ich nicht. Also ich habe weder jemals ein V2 Max bestimmt, noch, wie ich schon erwähnt hatte, Laktat auch erst ganz jüngst das erste Mal. Ich habe jetzt keine Riesendatensammelsache gemacht, aber was man schon sagen kann, ist, dass ich jetzt auch bei lockeren Downläufen mehr darauf achte, dass ich im ruhigen Pulsbereich bleibe. Und das ist eben auch nur durch meine Trainer oder meinen Trainer jetzt bedingt, dass ich mich da ein bisschen zurücknehme und nicht immer ganz so treiben lasse. Das natürlich auch sehe, da habe ich früher gar nicht drauf geachtet. Und das ist auch, wo ich sagen würde, ist der Nachteil von alleine trainieren, dass ich mich in Einheiten, die es nicht so sein sollen, zu sehr gehen lasse und zu sehr zu schnell trainiere und ich mir eben alleine nie irgendwelche krassen Intervalle aufschreiben würde. Also das ist auch so die Einheit, die ich am unliebsten mache, irgendwelche riesen 10x1000 Einheiten oder 20x400, das würde mir nie einfallen, die alleine zu trainieren, oder selbst wenn und oder ich trainiere irgendwo mal mit, würde ich die nicht so intensiv machen, wie sie mir aufgeschrieben werden. Und das ist dann der Vorteil von einem Trainingsplan. Man hat Einheiten, die unangenehm sind, die man nicht machen möchte und kriegt sie vorgeschlagen, obwohl sie einem gar nicht in den Sinn käme. Und wenn man sich dann und wann allermeist daran hält, hat man halt Trainingsreize, die einem sonst nicht einfallen würden. Und es gibt auch einfach ein bisschen mehr Kontrolle durch den Plan. Also da merkt man dann doch, ah ja, die Woche soll man mal ruhig machen und merkt, ah ja, wir haben ja jetzt schon 2-3 Wochen echt intensiv gemacht, was man sonst vielleicht ein bisschen ausblenden würde, wenn das Wetter gut ist. Oder man merkt halt auch umgekehrt, ja, das sind nur noch 3-4 Wochen bis zum Wettkampf und jetzt muss nochmal ein Belastungsblock kommen.
Und bevor wir gleich zur Rubrik zum Halbmarathon übergehen, um das so ein bisschen zusammenzufassen, was sind denn deine Tipps für ambitionierte BreitensportlerInnen, die hier zuhören, damit sie das Sozialleben, Alltag, Sport und alles so ein bisschen unter den Hut bekommen?
Also Tipp Nummer eins, wirklich, das habe ich die ganze Zeit ja schon gesagt, Priorität muss sein, dass einem das Spaß macht, dass man das als jetzt nicht Privileg, aber als Ausgleichsmöglichkeit sieht und dass das ja trotzdem noch ein krasses Geschenk ist, dass man gesund ist und das alles machen kann. Und dass man auch an einem Tag, an dem es mal regnet oder ein Dauerlauf am Ende sich nicht mehr so locker anfühlt, noch weiß, wofür man es macht und dass man im Winter, wenn es ganz kalt ist oder wenn man mal verletzt ist oder nicht mehr darf oder erkältet, dass man sich ganz, ganz schnell dahin zurücksehnt, auch an irgendwie die letzten Kilometer in einem Longrun. Das nie vergessen, wenn man das vor Augen hat, hat man, glaube ich, schon mal die halbe Miete. Und für die Alltagsintrikation, naja, ich habe ja auch schon gesagt, das Flexibilitätsprivileg ist mir so ein bisschen verloren gegangen jetzt nach dem Studium. Das geht sicherlich den allermeisten so, die hier zuhören. Wenn man schon nicht flexibel ist, würde ich sagen, dann das Beste draus machen, aus dem man, was man hat, also die Tage nutzen, an denen man mal frei hat und das Wetter gut ist und dann lieber vielleicht auch in Absprache natürlich mit dem Trainer oder der Trainerin da ein bisschen mehr machen. Und was das Soziale angeht, ist ja Ausdauer auch eine mega coole Sache, weil man kann sich ja eben auch ganz, 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 ganz viel zusammen machen. Und das tut einem vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man in irgendeinem Laufgruppe oder einem Lauftreff mitläuft, der vornehmlich ein bisschen zu langsam für einen ist, dann macht man vielleicht auch mal ein wirklich Grundlagenniveau, was man so alleine nie machen würde. Deswegen kann man da gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Und das so ein bisschen integrieren. Also nutzt die Zeit, die ihr habt. Verabredet euch, auch verbindlich. Dann hat man, wenn man sich wöchentlich mit dem einen Kumpel oder der einen Freundin irgendwie trifft, dann hat man auch bei schlechtem Wetter nicht die Aussage, gerade wer jetzt nicht jeden Tag trainiert, dass man sagt, na gut, ich schieb's auf morgen, heute regnet's ja. Naja, und irgendwann ist Donnerstag, man hat noch gar keinen Lauf die Woche gemacht. Das ist dann auch nicht weg, wenn man sich so ein bisschen sozial gebunden hat. Und vor allem das soziale Binden kann auch heißen, dass man sich gegenseitig ein bisschen beruhigt. Das wären, glaube ich, so die Sachen, die ich jetzt für BreitensportlerInnen empfehlen kann. Und die Spaßsache ist wirklich die größte Prio. Und wenn es keinen Bock macht mit Wettkämpfen, dann lasst es halt mal im Frühjahr weg. Also es kommt jetzt ja immer mehr und wir sehen es auch. Und ich mache es natürlich auch mit auf Social Media, dass man so ganz große Wettkämpfe richtig im Trend sind und dass man das auch mit Urlauben verbindet, was ich auch mega cool finde. Also, dass die Leute sich sagen, ja, im Frühjahr geht's nach Kopenhagen oder nach Lissabon und dann machen wir da gleich einen Halbmarathon mit. Mega, aber es muss auch nicht jedes Frühjahr irgendein krasser internationaler Lauf sein. Wenn ihr keine Lust habt, dann meldet euch mal ein Frühjahr nirgends an und wenn sie dann doch noch kommt, dann lieber die lokalen kleinen Dorfläufe mitmachen, wo man sich irgendwie für Bargeld für einen Zehner noch spontan am Sonntag anmelden kann am Vereinsheim. Die machen im Zweifel genauso viel Spaß wie Barcelona und die Zeit dann so viel schlechter ist, wird man sehen. Aber das kann, glaube ich, auch noch ein bisschen den Druck rausnehmen.
Ja, und man sammelt, ich würde sagen, nochmal eine andere Art Erlebnis, wenn man bei lokalen Wettkämpfen mitmacht. Ich habe letztes Jahr auch einen lokalen mitgemacht in Süddeutschland. Und das war wahnsinnig schön zu sehen, wie diese kleine Community einfach so herzlich war. Also ich hatte ein bisschen Bammel, das war mein erster Ultra, ob ich es halt auch wirklich schaffe. und hatte dann bei der Organisation, so wie ich dann halt bin, gefragt, wie ist denn das dann mit dem Besenwagen? Wann kommt der? Nach was soll ich einen Ausschau halten? Und irgendwann hat mich dann ein etwas älterer Mann überholt und meinte, hier, ja, du liegst gut in der Zeit, du schaffst das noch. Da hatte er sich halt einfach an mich erinnert, dass ich das einen Tag vorher diese aufgeregte Person war, den ich wusste, ob sie es schafft, hat extra sein Tempo reduziert, um mir zu sagen, dass alles gut aussieht. Und das wäre bei so einem großen Wettkampf wahrscheinlich gar nicht passiert.
Ja. Ja, über Ultras habe ich schon viel Gutes gehört. Also ist aktuell wirklich gar nicht mein Ding. Ich laufe lieber auf der Straße, wo ich genau weiß, ich bin schnell und das sind die 10 Kilometer unvergleichbar. Aber ich habe schon so viel Gutes gehört dafür, dass das so ja oft eine richtig kleine Community ist und man immer die gleichen 100 Gesichter irgendwie bei den Wettkämpfen sieht. Und vor allem auch die Verpflegung und sowas. Damit habe ich mich noch gar nicht groß befasst bei Wettkämpfen. Aber das kannst du ja sicherlich auch sagen. Da werden dann irgendwie die Kuchen von Oma ausgepackt bei Kilometer 33.
Ja, oder da steht halt doch mal ein Schnäpschen, obwohl das da eigentlich nicht hingehören sollte. Also das ist wirklich, also wirklich eine tolle Atmosphäre für alle, die zuhören, mal bei was Lokalem mitzumachen. Und da sind wir ja auch schon einmal bei der Wettkampfsaison. Und wir starten ja gerade so von der Off-Season. Einige vielleicht schon ein bisschen länger, andere fangen vielleicht jetzt schon an zur Wettkampfsaison. Und du hast ja gerade eben schon so schöne Tipps gegeben. Hast du noch welche im Petto, wie so einen Übergang, wie man den meistern kann? Weil manchmal ist der ja sowohl körperlich als auch mental ein ganz schöner Downer.
Also für mich ist, vor allem weil ich so viele Wettkämpfe mitmache, ist für mich wichtig, dass der Wettkampf immer noch was Besonderes ist. Ich habe keine riesen Rituale, also kein irgendwie, ich muss den und den Joghurt essen oder die und die Schuhe zuerst anziehen. Aber was für mich wirklich immer Wettkampf bedeuten wird, ist die Carbon-Schuhe nutzen, die ich im Alltag nicht nutze, und die Wettkampfklamotten anziehen. Das heißt für mich auch bei relativ kalten Temperaturen kurz, Singlet ist Pflicht. Und das wird auch, darauf freue ich mich jetzt schon richtig, wenn ich in den nächsten 2-3 Wochen irgendwie lokale Zehner mal mitmache, dann das erste Mal nicht in langer Hose und Langarmschürze laufen, sondern wieder im Trikot. Das ist auf jeden Fall schon mal, womit man ins Wettkampffeeling kommt. Und im Übergang, für mich läuten große Wettkämpfe immer vorher so diese Rote-Bete-Phase ein, die klassische, in der ich eine Woche vorher immer mal mit einem Rote-Bete-Saft anfange, um meinen Eisen, meinen Nitrathaushalt ein bisschen hochzubekommen. Damit bekommt man in der Wettkampfwoche schon automatisch jeden Abend, wenn man das Glas da trinkt, das Wettkampffeeling und merkt, es ist soweit. Und zum anderen das Tapering. Also wenn ihr, gerade wenn ihr wirklich einen längeren Lauf, irgendwie den ersten Halbmarathon, den ersten Marathon vorbereitet und der steht im April an, dann macht jetzt noch mal, holt noch was raus Anfang März, aber in den 2-3 Wochen vor dem Wettkampf wird man nicht mehr den Wettkampf essentiell entscheiden können. Also 2-3 Wochen vorher wird es nicht mehr so sein, dass da die eine Einheit noch dafür entscheidet, ob man es zum Beispiel in einem halben über oder unter 2 Stunden schafft. Das ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, sondern man macht sich eher noch damit oder man holt eher noch das meiste aus sich raus, wenn man in den 2 Wochen davor gut rausnimmt und tapert und da frisch mit den besten Beinen, die man hat, an den Start geht. Vielleicht sind das nicht die Beine, die wirklich die allerhöchsten Trainingspeaks habt, aber es bringt euch gar nichts, wenn die Beine formal ganz, ganz viel erlebt haben, aber dann gar nicht voll aufgefüllt sind am Start, sondern dann lieber mit 90% Leistung, aber die voll abrufen. Und deswegen sind die Sachen, die für mich den Übergang zwischen der Vorbereitung und auch den winterlangen Läufen zur Wettkampfsaison ja markieren, die große Tapering-Phase, das rote Bete trinken und dann am Wettkampfstart konkret die Klamotten, die man sonst nie macht, auch immer zelebriere ich das. Ich würde selbst jeden Dorflauf laufe ich mit irgendwie Singlet und kurze Hose mit, auch im Winter, und halt die Wettkampfschuhe. Und dann kommt man von alleine ins Gefühl. Und davon darf man sich auch tragen lassen, beim ersten Kilometer nicht so sehr. Das ist auch so ein typischer Anfängerfehler, dass man am Anfang mit allem losläuft, was man kann. Das ist vielleicht bei einem 3-Kilometer-Lauf sinnvoll, aber bei 10 Kilometer oder einem Halbmarathon oder einem Marathon ist das, glaube ich, nichts. Aber wenn man sich davon tragen lässt und gut losläuft und es einem da noch zu einfach vorkommt, macht man, glaube ich, alles richtig, weil dann ist es hinten raus, dann, wenn es wirklich schwer wird, hat man noch die Körner.
Worauf achtest du noch, wenn du deine Wettkämpfe oder Halbmarathons planst?
Also die Planung ist jetzt bei mir mittlerweile schon ein bisschen dadurch gekennzeichnet, dass ich auch Wettkämpfe vorgegeben habe. Also wir wissen genau, ich möchte in der Frühjahrssaison einen Halbmarathon machen und dann ergibt sich entweder über irgendwie eine Einladung oder über einen Sponsorenlauf. So war das jetzt in Bonn. Und die deutschen Meisterschaften, Halbmarathon, die sind für mich einfach gesetzt, weil ich da das nicht verpassen mag, wenngleich ich aller Wahrscheinlichkeit nach jetzt weit weg von der Podestchance sein werde. Trotzdem würde ich gern mitmachen, und wenn sich irgendwann mal ein glücklicher Tag da ergibt und vielleicht nicht jeder kommt, das ist auch dieses Jahr wirklich sehr ungünstig gelegt, mit einer Woche vorher den deutschen Marathonmeisterschaften, die ich nicht mitmache, aber vielleicht kommt mal eine Top 10 bei rum, wer weiß. Deswegen ist dahingehend der Kalender für mich schon ein bisschen festgelegt, und daraus ergibt sich dann um diese beiden Highlights drumherum auch ein bisschen das übrige Gerüst, weil man eben zwei Wochen vorher zum Beispiel nochmal seinen Vorbereitungswettkampf machen will. Aber wenn ich jetzt ein ganz freies Blatt Papier hätte und nirgendwo eingeladen wäre und einfach so für mich machen würde, würde ich die Halbmarathons danach auswählen, wo ich noch nicht war und was ich noch erleben will. Also so habe ich es mit Barcelona letztes Jahr gemacht. Das war einfach toll und hat sich über eine Freundesgruppe, die dahin vorher ergeben. Und jetzt auch so, kann mir schon vorstellen, perspektivisch irgendwann mal einen Japan-Lauf mitzumachen, weil ich die Kultur da einfach so cool finde, diese Universitätsläufe und alles, was da gibt, ultra cool. Auch Griechenland, Athen-Marathon hatte ich jetzt im Herbst, waren viele Leute so aus der Bubble in Deutschland gesehen, dachte ich mir auch, könnte man perspektivisch irgendwann im nächsten Jahr mal mitmachen. Das wären so die Läufe, die ich mir mal überlegen würde. Ansonsten, ja, lokale Läufe, ich bin ja jetzt schon seit 10 Jahren dabei, und wie du gehört hast, mache auch jedes Jahr irgendwie alles mit. Kennt man schon seinen Kalender, und da weiß ich dann schon ganz genau, ach, wenn ich Anfang März nochmal einen Lauf brauche, dann mache ich den und den mit, und im Mai gibt's das und das, und das ergibt sich dann so. Es gibt auch richtig viele Laufkalender im Internet, wo man irgendwas gucken kann. Bei lokalen Vereinen einfach mal auf der Website gucken, da finden sich dann auch so die Perlen. Also wann der Berlin-Halbmarathon ist, das weiß wirklich jeder und jeder. Aber die kleinen Dorfläufe findet man irgendwie immer. Außerdem gibt's auch Parkrun, falls ihr das kennt, jeden Samstag um 9 in ganz vielen Städten. Das nehme ich auch immer noch mal mit, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche jetzt einfach mal was, oder ich habe einen schnellen Trainingslauf, den ich irgendwie einbauen muss. Und auch bei Lauftreffs, da gibt's ja auch mittlerweile überregionale mit den Craftrunners und so weiter und so fort, gibt's immer einen Lauftreff, wo man in irgendeiner WhatsApp-Gruppe oder auf irgendeiner Instagram-Seite bestimmt was findet, wo einer sagt, ey, in 2 Wochen am Sonntag veranstaltet übrigens der Verein von meinem Onkel den und den Lauf oder die und die Spendenveranstaltung für was auch immer. Und da findet man dann was über so Communities. Das ist meistens auch viel cooler, weil man dann gleich Leute da kennt. Ja. So ergibt sich so mein Kalender.
Ja, also manchmal ist es ja auch so ganz, ganz oldschool. Das ist hier in der Ecke so. Da hängen dann bei den Vereinshäusern so selbstgemalte Plakate aus.
Ja.
Wann in wie vielen Wochen nochmal was stattfindet. Das ist auch ganz spannend. Da kann man die Augen aufhalten.
Seit der Pandemie hat sich auch ein bisschen verändert. Aber hier gab es auch so ein paar Wettkämpfe, über die man sich gar nicht online anmelden konnte. Also da war die digitalste Version, dass man eine Mail an den Vereinschef schreibt, und alles andere war eigentlich mit Fax oder per Brief dort anmelden oder einfach hingehen an dem Tag. Das hat jetzt abgenommen, und es ist auch ein bisschen einfacher, wenn man die Sache schon online fahren kann, aber solche Wettkämpfe gilt es auf jeden Fall nicht außen vor zu lassen. Die sind manchmal ganz schön.
Ja, da sind manchmal, wie du das schon gesagt hast, richtig schöne Perlen dabei. Also hier gibt es auch einen, das ist der Butterkuchenlauf. Den möchte ich dieses Jahr gern mitlaufen, weil es nämlich als Präsent danach ein Stück Butterkuchen gibt. Oder auch so ein Lauf, da nimmst du als Team teil. Und da geht es gar nicht darum, es geht natürlich schon darum, wer gewinnt. Aber am Ende wird ausgelost, wird eine Staffel ausgelost, und die bekommt dann ihr Gewicht, ich glaube, in Kartoffeln oder in Spargel, irgend sowas. Also das ist auch super witzig.
Das ist aber ein richtig guter Preis, ist mir ehrlich.
Auf jeden Fall.
Also so alternative Lauf-Wettkampfkonzepte finde ich generell cool, würde ich auch unbedingt machen. Also sobald ich merke, ich bin in 10 Jahren oder so altersmäßig oder leistungsmäßig raus und die 10 Kilometer Straßenlaufzeit wird nicht mehr besser, sondern noch schneller, würde ich auf jeden Fall, wird das für mich auch so sein, dass ich Läufe priorisiere, die irgendwie Ultras oder Offroad oder Trail sind, wenn ich dann auch überhaupt Lust habe. Das würde mir dann in den Sinn kommen. Und es gibt halt auch richtig viele andere Konzepte, wo man mal läuft, nicht nach Distanz, sondern zum Beispiel nach Zeit. Also da gibt es hier in Leipzig eine Veranstaltung 4-5 Mal im Jahr, die heißt Stundenlauf. Da läuft man eben eine Stunde, soweit wie man es schafft, wobei es dann immer noch um Leistung geht. Dann gibt es ganz viele, hießen früher Handicap-Läufe, heute heißen die teilweise anders, Läufe, bei denen man sich vorher anmeldet und man gibt an das Geschlecht, das Gewicht, die Körpergröße und das Alter und dann wird so ein Quotient ermittelt, der dann dafür sorgt, dass tendenziell eher ältere, schwerere weibliche Personen ein bisschen eher starten dürfen als die anderen und so junge Hüpfer wie ich ein bisschen später. Und das Ziel der Läufe ist natürlich, dass es am Ende so fair ist, dass alle halbwegs gleichzeitig ins Ziel kommen. Meistens ist es dann so, wir haben hier zum Beispiel von Rico Bogen, dem Triathleten, die Mama, die ist wirklich noch echt fit und richtig, richtig, richtig ambitioniert unterwegs. Meistens ist es so, dass dann da endlich mal eine starke Frau, die trotz vielleicht fortgeschrittenen Alters und eben ein oder anderen vermeintlich nachteiligen Daten gewinnt. Das ist auf jeden Fall cool. Es gibt auch so dermaßen viele, wie du schon sagst, Team- und Gruppen-, Staffelläufe, die, wo man einfach Spaß haben kann, am sich auch mal quälen und mal was rausholen, aber nicht, es muss halt nicht jede Sekunde sein, sondern es kommt am Ende ein bisschen mehr auf das Drumherum an. Das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Macht das mal mit, wer sowas noch nicht mitgemacht hat, schadet nie. Und wenn ihr dann da merkt, okay, ich bin doch eher auf der Straße und schnell und alleine unterwegs, dann sorbiert. Man muss auch nicht immer alles gewinnen.
Genau, aber du bist ja jetzt trotzdem auf der Jagd nach deiner neuen Bestzeit. Was würdest du denn sagen, inwieweit sich dein Training in der Vorbereitung für einen Marathon unterscheidet, wenn du eine Bestzeit laufen möchtest?
Für einen Halbmarathon? Also ich will eigentlich immer Bestzeit laufen. Es gibt ja für uns, sag ich mal, ambitionierte Läufer oder für alle LäuferInnen ist ja die Saison so ein bisschen grob in die Frühjahrs- und die Herbstsaison aufgeteilt mit den richtig krassen Highlights im meistens April, schon ein bisschen Ende März, aber April und dann halt im Oktober, teilweise schon Ende September. Und bisher war es für mich eigentlich immer so, dass ich versucht habe, jeden Frühjahr und jeden Herbst irgendeine Bestzeit hinzubekommen. Das hat nicht immer geklappt. Aber in diesen Phasen ist es immer Richtung Bestzeit eher so, dass die Intervalle länger und mehr am Wettkampftempo werden. Und gerade wenn ich anfange mit gerade nach einer Saisonpause in die neue Saison, gibt es meistens erstmal viel Grundlage und lange Läufe. Und die Intervalle sind dafür kurz und ganz schnell, um ein bisschen das Tempo zu bekommen und das am Ende eher Richtung Wettkampf hin reinzubekommen. Also um es jetzt mal in ganz konkreten Zahlen festzumachen, wenn ich jetzt mich auf einen Halbmarathon im April vorbereite und dieser Zyklus geht so ein bisschen im Dezember, Januar los, dann wird der November, Dezember mit großen, langen Läufen viel Umfängen voll sein und ab Januar wird es dann viele Intervalle geben, die fangen dann an mit 200ern und 400ern und davon ganz viele und schneller als im Wettkampf und dann bastelt sich das so ein bisschen hoch auf 600er, 800er, 1000er und irgendwann kurz zum Wettkampf mache ich auch mal eine 5x2000 oder eine 4x3000 und die ist dann schon eigentlich genau im Wettkampftempo und ich muss es durchhalten und zum Wettkampf hin ist dann nur noch das Ziel, im Wettkampf die Pause rauszunehmen und das einfach durchzulaufen und je nachdem, ob es klappt und dann im neuen Zyklus geht das wieder so los. Aber prinzipiell an Umfängen insgesamt schwankt das gar nicht so sehr, sondern eher an der verteilten Intensität und den Distanzen der Intervalle.
Und was sind deiner Meinung nach so die wichtigsten Faktoren im Training und im Alltag, die dich die letzten Jahre schneller gemacht haben?
Also ganz viel unterschätzt beim Sport insgesamt wird die Regeneration, das Drumherum. Also das Training ist wahnsinnig wichtig und ohne schnelle Kilometer, brauchen wir nicht drüber reden, wird kein schneller Lauf draus werden. Aber zunehmend das Ganze, das ist auch ein Luxus, wenn man das kann, aber das Ganze ein bisschen zu systematisieren und einen geregelten Alltag zu haben mit immer einer ähnlichen Aufstehzeit, ähnlichem Bettgehen, ähnlichem Essen, hat einen großen Einfluss nochmal, der völlig unterschätzt. Genauso Schlaf, was das wichtigste Regenerationstool ist, wird absolut unterschätzt. Da habe ich auch das Glück, dass ich das irgendwie mit wenig Schlaf gut auskomme und ganz gut durchkomme durch Schlafen. Das ist schon immer so gewesen, aber darauf habe ich in den letzten Jahren einfach noch mehr geachtet. Und für mich hat Ernährung nie die Rolle gespielt, dass ich darauf ultra doll achte, also jetzt irgendwie wiege oder genau weiß, ich brauche dies, das und jenes. Aber ich bin seit ganz lang vegetarisch und jetzt seit 3-4 Jahren strikt vegan. Und da muss ich schon sagen, war es für mich immer einfach zu sagen, ich verpflege gut vor den Einheiten. Ich mache also nicht solche Spiele wie irgendwie nüchterner Lauf, damit wäre ich generell vorsichtig. Als Frau im Zyklus nochmal doppelt wahrscheinlich, auch wenn ich dazu keine wissenschaftliche Aussage treffen kann und nicht betroffen bin. Aber im Zweifel halt immer lieber dem Körper die Energie geben, die er braucht und das auch davor und nicht danach, weil man halt eben mit der Energie arbeiten will. Und da war es mit dem Veganismus für mich einfach, dass ich auch eine Stunde vor einer Einheit oder vor einem Wettkampf nochmal ein bisschen verpflegen konnte und keine riesen Verdauungsprobleme hatte. Das muss jeder und jeder ein bisschen für sich ausbasteln. Wer unbedingt auf Milchprodukte zurückgreifen will und dann aber mit der Verdauung schlecht klarkommt, da gibt es ja Marathonis, die stehen irgendwie 4 Stunden vorm Wettkampf auf, um da ihr ganz wichtiges, ihre Bowl oder ihr Müsli oder ihren Joghurt zu essen, weil sie wissen, sonst wird das nichts. Dann macht das lieber so, aber integriert das in die Vorbereitung, übt das und macht dann im Wettkampf nichts. Keine Experimente mehr, aber das ist auch im Alltag. Kontinuität ist da der Schlüssel. Also im Wettkampf achten, glaube ich, alle von uns drauf mittlerweile. Das ist ja auch schon alles bekannt und da wird dann, will man in der einen Woche alles rausholen mit rote Beete und ich ernähre mich nur noch mit Kohlenhydraten und perfekt. Und in der ganzen Phase davor war das völlig egal und es wird gar nicht auf Schlaf und nichts geachtet. Das ist, glaube ich, wo die Kontinuität noch mehr was bringen würde. Und das fiel mir schon immer relativ leicht, habe ich aber in den letzten Jahren immer mehr priorisiert und einfach darauf auch geachtet, auf Dinge, die man vielleicht aus Versehen richtig oder falsch gemacht hat, aber die kann man noch verbessern, indem man da nochmal mehr guckt und ein Bewusstsein für entwickelt. Ja.
Du meintest ja gerade auch, dass Regeneration total unterschätzt wird.
Ja.
Und dass du aber auch gerne dazu neigst, mehr zu machen, wenn es sich anbietet. Hältst du dich trotzdem irgendwie an eine Regenerationsplanung oder sagst du wirklich, du hörst auf deinen Körper, wenn er Ruhe schreit, dann gibst du die dem auch?
Darauf zweierlei Antwort. Also die vernünftige Antwort, die ihr bitte auch beachtet, ist, es ist wahrscheinlich so, dass wenn der Körper ganz laut Ruhe schreit oder man in den normalen Trainingsphase Einheiten schon nicht mehr schafft oder sich so schlapp fühlt, dass man die nicht mehr hinbekommt, dann ist nicht das Signal für Regeneration, sondern dann ist es schon zu spät und man hat vorher schon zu viel gemacht, sodass man dann die Einheit nicht mehr schafft oder sich ausgelaugt fühlt oder keine Lust mehr darauf hat. Mithin eher vorher schon drauf hören und wenn es einem noch gut geht eigentlich, was nicht machen, damit man eben wirklich frisch in die Einheiten kommt. Soweit die Theorie und das Optimum, das fällt mir immer mal schwer. Also gerade am Wochenende, wenn ich jetzt keinen Wettkampf habe und es steht zwar Sonntag ein Longrun an, aber Samstag scheint das Wetter und die Radgruppe fragt an, fällt es mir, wie gesagt, schwer, dann den Samstag davor ruhig zu machen. Oder ich mache dann ruhig, aber halt zu viel und zu lang. Am Ende muss man da irgendwie vermitteln, dass man den Spaß nicht verliert und sich nicht zu sehr geißelt, weil es bringt auch nichts zu sagen, ich gucke jetzt bei Sonnenschein von drinnen irgendwie schlecht gelaunt von der Couch allen anderen zu, weil ich jetzt nichts machen muss. In der Wettkampfwoche sollte man es wahrscheinlich wirklich machen, aber davor, aber dann halt lieber bewusst genießen, aber mit Rücksicht. Also, ja, ich will da nicht zu sehr die Belehrungskeule raushängen lassen, weil mir das selber schwerfällt. Aber das wäre die Theorie.
Ja, hast du neben Schlafen noch ein anderes Lieblingsregenerationstool?
Also ich bin auch, das zieht sich fort wie mit Stamina Athletik, bin auch nicht der Typ, der sich jetzt wirklich immer auf die Blackroll oder auf irgendein Terraband oder eine Rüttelplatte oder was auch immer setzt, legt. Da habe ich irgendwie, das hat mir noch nie riesen Spaß gemacht. Ich habe das natürlich alles zu Hause und man stellt sich vor, man macht das ganz oft oder dann nebenbei beim irgendwie was auf YouTube schauen oder so. In der Wahrheit, wissen wir alle, staubt man dann irgendwann mal das Wackelkissen ab und denkt sich, ah. Also was ich wirklich mache, ist so ein bisschen, zumindest ganz, ganz kleines Nachdehnen. Nicht nach jeder Einheit, aber so gerade nach Dauerläufen oder wenn ich merke, die Woche wird länger. Und wenn es ist, dass man den Fuß, das Knie vorne, hinten ranzieht und sich mal ein bisschen streckt. Außerdem, und das ist für mich ein gutes Mittel geworden, wobei ich nicht beurteilen kann, inwiefern das wissenschaftlich ist, ich fühle mich echt gut mit Feels-Like, dieser Creme, die drauf zu machen. Oder generell, wenn ihr irgendwelche Massage- oder Sprungscreme habt, das ist für mich gerade, wenn jemand so Irritationen hat oder irgendwie die Ferse mal wieder ein bisschen gereizt ist, creme ich die zumindest ein. Das mache ich schon mittlerweile fast täglich. Zumindest vor dem Wettkampf oder nach intensiven Sachen würde ich das schon empfehlen, sowas zu machen. Das ist die kleine einzige Routine, da geht viel mehr, aber was ich so an Regeneration mit einarbeite. Außerdem jetzt gerade im Winter bei mir ist in der Wohnung meistens eher kalt, bin ich ganz oft mit Wärmekissen oder mit so klassischen Kirschkernkissen unterwegs aus der Mikrowelle. Und die lege ich nach dem Radfahren, weil da hat man ja doch mal ein bisschen Nacken oder Po da drauf. Und ansonsten immer auf die so Unterschenkel einfach da drauflegen, mache ich auch eigentlich fast täglich im Winter. Und das ist so ein einfaches Mittel, da muss man sich dann nicht irgendwie auf die Rolle stützen.
Dann lass uns zum Schluss hin nochmal zum Halbmarathon kommen. Würdest du sagen, dass du einer bestimmten Rennstrategie folgst? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Also die klassische Optimalstrategie ist natürlich, dass man die Sache konstant durchläuft. Für mich ist auch relativ klar, was die Pace oder die Zielzeit ist, die ich erstens ansteuere und zweitens auch laufen kann, weil ich einfach schon so viel gemacht habe und wir über richtig lange Trainingsgeschwindigkeit und Pace-Historie wissen, ein 65 könnte drin sein, 66, 67 bin ich jetzt halt schon 70 Mal gelaufen. Deswegen kann ich bis auf 2-3 Sekunden pro Kilometer wirklich genau ansteuern und sagen, so muss ich loslaufen. Und dann ist die Pace-Strategie natürlich die Sache, konstant, kontinuierlich durchzulaufen. Im Zweifel wäre ich, glaube ich, auch wenn ich es noch nie geschafft habe, in der Tendenz sogar eher ein Fan von der Strategie, ein bisschen langsamer anlaufen und dann schneller werden. Das in meinen Läufen, aber ich laufe die eben auch so schnell an, dass ich die ambitioniert durchkommen will, war es meistens eher so beim Halbmarathon, dass die zweite Hälfte langsamer war. Ich will aber eben auch irgendeine Top-Zeit hinkriegen oder nach vorne um irgendeinen Platz mitlaufen. Wenn man das nicht machen muss und man ist sich ungewiss, dann fürs Gefühl, glaube ich, wirklich eher die Zeit nehmen, die man laufen, die man im Kopf hat und davon ein paar Sekunden draufrechnen und damit loslaufen. Und dann zum Ende hin eher das Gefühl. Und wenn es dann nicht passt zum Ende hin, dann hätte man es wahrscheinlich auch nicht mit einem zu schnellen Loslaufen geschafft, sondern wäre noch mehr eingegangen.
Mhm. Und zum Schluss, was sind denn so deine 3 heiligen Tipps für ambitionierte HalbmarathonläuferInnen, wenn sie sich auch vorgenommen haben, jetzt mal ihre Bestzeit aufstellen zu wollen?
Am Ende ist, glaube ich, vor allem im Breitensport ambitionierten Halbmarathon Verpflegung erstens wichtig. Also gerade im Sommer, lasst nicht, auch nicht bei 5 Kilometern oder so, weil ihr denkt, da kommen noch genug die Verpflegungsstation aus und dann trinkt was unterwegs. Das mache ich bisher gar nicht im Wettkampf, aber wenn man länger als 1,5 Stunden läuft, braucht, und das betrifft ja die allermeisten, dann kann das nicht gut gehen ohne Dehydrieren oder ohne zumindest ein bisschen Energiemangel ohne Verpflegung. Deswegen macht das auch frühzeitig und nicht erst, wenn ihr Durst und Hunger habt, weil dann ist es eben meist eigentlich schon zu spät. Dann zweitens von der Stimmung tragen lassen, aber nicht übertreiben lassen. Also nicht, weil es auf einmal sich so einfach anfühlt, den ersten Kilometer 20 Sekunden schneller laufen als geplant, weil das ist dann nicht das einfache Gefühl, sondern das waren irgendwie die Endorphine von der krassen Situation, dem Countdown, den anderen LäuferInnen um einen rum. Sondern da an seine Strategie halten, sich freuen, dass es offensichtlich dann wie Walk in the Park ist, wenn man seine eigene Pace läuft. Das wird sich schon noch ändern zum Ende des Wettkampfs. Und wenn nicht, dann kann man bei Kilometer 19, 20, 21 noch auf die Tube drücken und das nächste Mal ambitionierter angehen. Aber das wird seltenst der Fall sein. Und drittens, nicht mehr der Brechstange. Also ich würde sagen, gerade 2 Wochen vorher, jetzt im Frühjahr, gerade gehen wieder viele Erkältungs- und Grippewellen rum. Es kommt am Ende für den Halbmarathon irgendwie Ende März, Anfang April nicht drauf an, ob ihr jetzt diese Woche den einen Dauerlauf noch macht oder nicht. Aber wenn ihr den noch macht und deswegen die Erkältung um 1 Woche verlängert, dann wird das schon einen Effekt haben. Das wären so die 3 Sachen, die man unbedingt jetzt noch beachten sollte, gerade Ende Februar, Anfang März für seine April-Saison. Und habt Spaß dabei.
Dann drücke ich dir jetzt zum Schluss natürlich in allererster Linie ganz, ganz fest die Daumen für die 2 großen Wettkämpfe, die anstehen. Und möchte mich natürlich auch bedanken für den ganzen wertvollen Input. Da war auf jeden Fall richtig viel dabei. Und bei den ZuhörerInnen da draußen möchte ich mich auch bedanken, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Und wenn ihr neugierig seid, was ich euch jetzt an dieser Stelle raten würde, dann verrät euch Richard jetzt, wo ihr ihn im Internet finden könnt.
Genau, also ich bedanke mich auf jeden Fall auch für die Einladung, für das Gespräch. Ist echt cool, hier nochmal dabei gewesen zu sein. Ich bin auch schon länger Hörer des Podcasts und nutze das selber. Und ihr habt auch, das finde ich echt interessant, immer mal ein paar Wissenschaftler da, von denen auch ich mir nochmal was Neues abhören kann. wo ihr mich findet, liebe ZuhörerInnen. Ich bin auf Instagram unterwegs, mache da ein bisschen Stories. Jetzt Posts und Reels historisch seit den letzten Jahren ein bisschen weniger, weil ich mich priorisiert auf YouTube fokussiere. Das nimmt auch gerade echt viel Arbeit ab und ich mache das alles alleine. Aber ihr findet mich auf YouTube unter Richard Vogelsang. Da teile ich ganz, ganz viele Race-Vlogs. Also es gibt fast jedes Wochenende eigentlich irgendwie einen. Und wenn, dann ist irgendein Dauerlauf-Vlog von mir bei einem Wettkampf. Ihr lernt richtig, richtig viele Wettkämpfe kennen. Natürlich in Mitteldeutschland, aber ich war auch schon ganz woanders unterwegs. Zum Silvesterlauf in Kempten, in Berlin, überall. Hamburg ganz oft letztes Jahr. Das heißt, es kommt jede Region mal dran. Schaut damit vorbei. Ich verlose auch öfter mal, was ich bei den Wettkämpfen gewinne. Also es lohnt sich auch. Und natürlich könnt ihr mich auch auf Strava verfolgen. Ich lade das allermeiste hoch, nicht alles. Gerade was jetzt so Einlaufen angeht oder irgendwelche Off-Days nicht. Aber es kommt schon fast jeden Tag eine Einheit, die man anschauen kann. Und da teile ich auch alles. Also da wird auch die Herzfrequenz nicht geblurrt. Und wenn da jetzt jemand mal fragt, was hatte die Einheit für einen Sinn oder kannst du die Strecke empfehlen, dann wird darauf allermeistens auch geantwortet.
Ja, also ich gucke deine Videos auch und ich finde die kurzweilig. Ich mag die sehr gerne. Und bevor ihr jetzt alle anfangt, hektisch zurückzuspulen und zu tippen, wir packen natürlich alles nochmal in die Shownotes. Und danke, dass du heute unser Gast warst. Es war wirklich sehr angenehm. Und wenn euch da draußen beim Zuhören auch die Folge gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Abo da, eine gute Bewertung auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und wie immer, keep on running.
Keep on running. Danke, danke. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.